NDR Info. Themen des Tages.
Heute geht es bei uns um das Schrumpfen der deutschen Wirtschaft und die Erklärung des Ministers Robert Habeck dafür. Unsere Frage gleich: Wie kann, wie muss der Wirtschaft jetzt geholfen werden? Thema auch der Showdown in Straßburg. Ungarns Regierungschef Orbán redet vor dem Europaparlament, fordert eine radikale Wende. Auf der einen Seite großer Applaus für ihn, auf der anderen stimmten sie ein antifaschistisches Kampflied gegen Orbán an. Aber mit Deutschland und anderen EU-Ländern, die Grenzkontrollen einführen, lag Orbán beim Thema Migration denn so falsch? Auch das vertiefen wir noch. Außerdem schauen wir auf den nahenden Hurricane Milton, bei dem US-Experten um Worte ringen, wenn sie seine Gefährlichkeit einschätzen. Auch das ein Thema des Tages. Willkommen zu diesem Themenüberblick an diesem Mittwoch, den 9. Oktober. Ich bin Ina Zimmermann. Guten Abend. Unser erster Schwerpunkt, die Herbstprojektion. Heute haben wir offiziell erfahren, was schon seit einigen Tagen in den Zeitungen steht, die Bundesregierung erwartet einen leichten Rückgang des Wirtschaftswachstums, muss ihre Erwartung nach unten korrigieren. Offiziell verkündet wurde die sogenannte Herbstprojektion allerdings erst heute vom Wirtschaftsminister Robert Habeck. Weil also der Inhalt seines Auftritts bereits Allgemeinwissen ist, kam es heute Nachmittag vor allem darauf an, wie Habeck den Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung begründet und was die Regierung denn dagegen tun will. Lothar Lenz hat dem Minister zugehört.
Die deutsche Wirtschaftsleistung schrumpft um 0,2% in diesem Jahr. Das klingt nicht nach viel, aber es ist das zweite Rezessionsjahr hintereinander. Und es geht um Wirtschaftsgüter und Dienstleistungen im Wert von rund 20 Milliarden Euro, die jetzt gegenüber der letzten Prognose weniger produziert werden. Nichts also, worauf der Bundeswirtschaftsminister irgendeinen Optimismus gründen könnte. Doch Robert Habeck versucht es trotzdem.
Deutschland ist ein Land voller Stärken.
Nämlich viele erfolgreiche Unternehmen, sagt Habeck, einer glänzenden Forschungslandschaft und weltweiter Handelsverbindungen. Die konjunkturellen Probleme seien vor allem eine Folge der starken Inflation und hoher Energiepreise. Beides aber, so Habeck, habe man jetzt im Griff.
Wir werden uns daraus arbeiten, wie wir es in der Geschichte des Landes schon so häufig getan haben.
Aber auch für das kommende Jahr erwartet die Bundesregierung nur ein Wachstum von 1,1%. Eine durchgreifende wirtschaftliche Belebung ist das noch nicht, räumt auch der Bundeswirtschaftsminister ein.
Der Aufschwung verzögert sich also ein weiteres Mal.
Aber was tut die Ampel gegen diese Schwäche? Habeck verweist auf das Wachstumspaket, bessere Abschreibungsmöglichkeiten zum Beispiel für Unternehmen, die Elektroautos für ihren Fuhrpark anschaffen. Das könne Impulse geben, sagt der Bundeswirtschaftsminister und appelliert an die Bundesländer, dem Paket im Bundesrat auch zuzustimmen. Der grüne Vizekanzler redet nicht drum herum. In zentralen politischen Fragen hätte die Ampel eine klarere Politik machen sollen, um Wirtschaft und Verbrauchern Orientierung zu geben. Robert Habeck.
Der Streit zwischen Regierungsmitgliedern, aber auch die Unsicherheit, was kommt nach einer nächsten Bundestagswahl. Also die politische Landschaft ist sicherlich unübersichtlich im Moment und Unübersichtlichkeit ist bestimmt keine Unterstützung für Vertrauen.
Und so klingt es auch weder nach Unterstützung noch nach Vertrauen, wenn Bundesfinanzminister Christian Lindner den Grünen fast zeitgleich attestiert, sie übertrieben es mit dem Klimaschutz und seien deshalb mitverantwortlich für die wirtschaftliche Situation. Christian Lindner.
Wir haben über viele Jahre mit Bürokratie, Steuerlast, aber offen gesagt auch mit planwirtschaftlichem Klimaschutz das Standortvertrauen in Deutschland beschädigt, seit mindestens 10 Jahren. Und hier brauchen wir einen Kurswechsel.
Den fordert auch Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Sie hält viele Probleme für hausgemacht.
Die Weltwirtschaft wächst, nur wir wachsen nicht mit. Wir sehen, dass Europa stärker wächst als Deutschland. Das deutet darauf hin, dass wir am Standort ein Thema haben.
Nämlich zu viel Bürokratie und zu hohe Steuern für die Unternehmen, sagt Gönner. Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Union im Bundestag, Julia Klöckner, wirft der Bundesregierung vor, sie vernichte mit ihrer Politik Wohlstand. Die Bürokratie müsse abgebaut werden und das Bürgergeld reformiert. Ohne eine gesunde Wirtschaft lasse sich auch der Sozialstaat nicht finanzieren, sagt Klöckner. Wie viel Geld genau die Bundesregierung für ihren Haushalt 2025 zur Verfügung haben wird, wird die Steuerschätzung Ende November zeigen.
Die Bundesrepublik steckt in einer tiefgreifenden Krise. Zu diesem Ergebnis kommen ja auch führende Wirtschaftsforscherinnen und Forscher. Einen von ihnen habe ich jetzt am Telefon. Oliver Holtemöller, Vizepräsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung. Einen schönen guten Abend nach Halle.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Sie haben den Minister jetzt auch gehört. Wo haben Sie denn aufgehorcht und vielleicht auch mal zustimmend genickt?
Die Analyse, die das Ministerium heute vorgelegt hat, die ist schon in vielen Punkten fundiert. Also es stimmt, dass wir einen Energiepreisschock hatten, der zu einem Abschwung in Deutschland geführt hat. Durch die hohe Inflation haben wir Kaufkraftverluste gehabt. Das hat die Konsumausgaben der privaten Haushalte natürlich stark gedämpft. Das hat auch für die Unternehmen Kostensteigerungen mit sich gebracht. Also in dieser Analyse, rückwärts blickend, stimme ich schon mit vielen Punkten überein.
Aber
wenn man jetzt nach vorne schaut und sich die Frage stellt, wie kann das Ganze weitergehen und was ist auch die Erwartung an das, was wir schaffen können in den nächsten Jahren, dann würde ich noch ein paar ergänzende Punkte sehen, die heute vielleicht auch ein bisschen kurz gekommen sind in seiner Erklärung.
Welche zum Beispiel?
Wir können uns zunächst mal fragen, was sind die Gründe dafür, dass wir diese Wachstumsverlangsamung haben? Also wir konzentrieren uns ja häufig sehr stark auf das aktuelle Jahr. Diese minus 0,2 Bruttoinlandsprodukt, die wir dieses Jahr haben, die würden mich jetzt gar nicht so weiter beunruhigen. Das Problem ist mehr die längere Frist, was passiert, wenn wir jetzt mal durch ein Jahr hindurch sehen. Und da verlangsamen sich die deutschen Wachstumschancen vor allem aufgrund des demografischen Wandels. Es gehen immer mehr Ältere in Rente und es kommen immer weniger Jüngere auf den Arbeitsmarkt hinzu. Das ist für die kommenden Jahre unser größtes Problem. Das drückt das Wachstum. Und hinzu kommt ein zweites Problem, die schwache Produktivitätsentwicklung. Also wie viel Wertschöpfung erzeugt ein einzelner Beschäftigter? Das sind die beiden Probleme, die an wir daran müssen. Und bei der Erwerbsbeteiligung ist zum Beispiel Integration von Zugewanderten in den Arbeitsmarkt etwas, wo man noch viele Verbesserungen erzielen könnte.
Verbesserungen, das hat heute der Minister ja auch insofern angesprochen, hat gesagt, das ist eine große Herausforderung. Wir haben schon andere gelöst. Man darf jetzt keine hängenden Schultern sich leisten. Im Optimalfall, was wäre denn eine Stellschraube? Was würden Sie der Regierung empfehlen?
Also bei der Integration von zugewanderten Menschen in den Arbeitsmarkt ist zum Beispiel ein Problem der Spracherwerb, ein zweiter die Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Das sind zwei ganz wichtige Punkte, da kann man ansetzen. Zum Beispiel haben wir viele Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen, die unter ihrer formalen Qualifikation arbeiten. Also der im Ausland studierte Arzt, der hier als Pflegehelfer arbeiten muss, weil sein Abschluss als Arzt nicht anerkannt wird. Solche Dinge, da kann man rangehen und Verbesserungen erzielen. Aber natürlich auch bei den ganzen Dingen, die das Thema Produktivität betreffen. Dazu ist es erforderlich, dass wir den Strukturwandel, den wir haben aufgrund der Energiewende, mehr gestalten und nicht einfach nur darauf setzen, das Bestehende zu retten. Wenn Sie sich überlegen, welche Diskussionen haben wir nur im vergangenen halben Jahr in Deutschland in wirtschaftlichen Belangen geführt, da ging es häufig darum, wie kann man ein bestimmtes Unternehmen retten. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber da gibt es große Unternehmen, auch in Norddeutschland, die da im Fokus stehen. Und das bedeutet natürlich, wenn ich mich auf die bestehenden Arbeitsplätze konzentriere, so nachvollziehbar das ist, dann verpasse ich so ein bisschen die Chancen für die Zukunft. Und die liegen nun mal mehr in den Dienstleistungsbereichen. Deutschland hat teure Energie. Wir werden auch in absehbarer Zukunft nicht bei den Energiepreisen mit dem Ausland konkurrieren können, aufgrund vieler Sonderwege, die Deutschland da einschlägt. Das heißt, wir müssen uns konzentrieren stärker auf Dinge, die mit weniger Energieaufwand herzustellen sind in Zukunft. Und das bedeutet, dass da ein weiterer Shift passieren wird, weg von den energieintensiven Industrietätigkeiten hin zu weniger energieintensiven Dienstleistungstätigkeiten. Da sind andere Volkswirtschaften auf diesem Entwicklungsprozess schon ein bisschen weiter. Deutschland hat immer noch einen relativ großen Industrieanteil für eine fortgeschrittene Volkswirtschaft.
Sagt Oliver Holtemöller. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Der Vizepräsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle im Gespräch über die wirtschaftliche Herbstprognose der Bundesregierung. Unser erster Schwerpunkt heute. Viktor Orban gehört nicht zu den Staatsmännern Europas, bei denen Beifall aufbrandet, wenn sie den Plenarsaal des Europäischen Parlaments betreten. Und so war es auch heute nicht, als der ungarische Regierungschef, eskortiert von der Parlamentspräsidentin Metsola, in Straßburg einlief, um dann, und das ist ja ein parlamentarisches Ritual, seine Vorhaben als aktueller Inhaber der Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2024 auszubreiten. Getreu seinem Motto Make Europe Great Again forderte er eine radikale Kehrtwende in der EU und griff auch die Kommissionspräsidentin von der Leyen scharf an. Thomas Spickhofen fasst den Auftritt und die Reaktionen zusammen.
This is not the Eurovision, eh?
Ein antifaschistisches Kampflied auf der linken Seite des Parlaments und stehender Applaus auf der rechten. Nein, das ist nicht der Eurovision Song Contest, wie Parlamentspräsidentin Roberta Metsola ganz richtig sagt, sondern das sind die Reaktionen im Europäischen Parlament in Straßburg nach einer halben Stunde Rede von Viktor Orban. Nur halb voll ist das Parlament an diesem Vormittag, die linke Seite deutlich spärlicher besetzt als die rechte, wo Orbans politische Freunde sitzen. Zwei Punkte hat sich der ungarische Premier dick ins Manuskript geschrieben. Wettbewerbsfähigkeit heißt der eine, die Produktivität müsse besser werden und Bürokratie abgebaut. Beim EU-Gipfel im November in Budapest will Orban einen gemeinsamen Beschluss zu mehr Wettbewerbsfähigkeit der EU finden. Lebhaft wird es erst im zweiten Teil, beim zweiten Stichwort, und das lautet Migration. Das europäische Asylsystem funktioniere nicht mehr, sagt Orban. Die Mitgliedsländer mit einer EU-Außengrenze stünden unter einer besonderen Belastung und bräuchten mehr europäische Unterstützung. Unruhe und Zwischenrufe dann, als Orban behauptet, die illegale Migration führe zu Antisemitismus und Homophobie.
Az Antisemitismus, a nők elleni Erőszakot és a homofóbia erősödését eredményezte. Ha tetszik ez önöknek, hanem ezek a tények.
Wie angespannt das Verhältnis zu Brüssel ist, lässt sich an der Antwort von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erkennen. Sie hält Orban eine protektionistische Wirtschaftspolitik und mangelnde wirtschaftliche Attraktivität seines Landes vor, vor allem aber seine Nähe zu Putin und seine fehlende Unterstützung der Ukraine. Es gebe immer noch Leute, die die Überfallenden für den Krieg verantwortlich machen, nicht den, der überfallen habe, sagt von der Leyen. Und mit Blick auf Einreiseerleichterungen Ungarns für Staatsbürger aus Russland und Belarus. Wie kann es sein, dass eine ungarische Regierung russische Staatsangehörige in unsere Europäische Union einlädt, ohne zusätzliche Sicherheitsprüfungen? Hart geht auch Manfred Weber mit Orban ins Gericht, der Vorsitzende der christdemokratischen EVP-Fraktion. Der gehörten Orbans Fidesz-Leute sogar mal an. Jetzt sitzt Orbans innenpolitische Konkurrenz in Webers Fraktion. Die Reise Orbans nach Kiew, Moskau, Peking und Washington sei nie eine Friedensmission gewesen, ruft Weber Orban zu.
Your trip was never a peace mission. It was a big propaganda show for the autocrats.
Es war eine große Propagandashow für die Autokraten und jene, die unsere Art zu leben ablehnen. Vor dem Plenarsaal im Straßburger Parlamentsgebäude hatten mehrere Abgeordnete gegen Orban protestiert. Im Saal selbst kam es zu keinen weiteren Aktionen, abgesehen von dem harten politischen Schlagabtausch.
Also bei der Rede von Orban heute im Europaparlament ist die tiefe Kluft zwischen Ungarn und der EU wieder einmal deutlich geworden. Aber bei aller Ablehnung, bei aller Unterschiedlichkeit, wo geben die Entwicklung Orban vielleicht auch recht in Europa? Und klatschen und Bella Ciao singen, ist das dem Haus so würdig? Das konnte ich Birgit Sippel fragen, SPD-Politikerin und im Europaparlament die innenpolitische Sprecherin der Fraktion S&D, also der Sozialdemokraten. Befeuert man den Rechtsaußenblock, der sich mit der Europawahl ja zu einer neuen Stärke zusammengefunden hat, nicht noch mehr mit 10 wie heute? Wie sieht sie das?
Also ich hatte schon den Eindruck, dass die meisten Rednerinnen und Redner eben nicht einfach nur populistisch draufgehauen haben, sondern dass es schon klare Argumente gegeben hat, auch klare Hinweise, was alles schiefläuft in Ungarn, welche negativen Gesetze es gab und gibt zur Einschränkung von Pressefreiheit, Einschränkung der Justiz, Einschränkung der Rechte von Opposition und vielen anderen Gruppen, aber auch teilweise fragwürdige Finanzierungen, die immer wieder angeprangert werden. Insofern fand ich das schon eine in vielen weiten Bereichen sachliche Debatte von vielen Rednern aus dem demokratischen Zentrum des Hauses. Und insofern war das, was dann an Ausreißern da war, ein Schauspiel, das wir leider ertragen mussten.
Make Europe great again, das Motto der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft. Das forderte Orban auch in seiner Rede. Lassen Sie uns Europa wieder groß machen. Und beim Thema Migration heißt das für Orban, er will zum Beispiel regelmäßige Gipfel treffen der Staats- und Regierungschefs der Schengen-Staaten. Könnten Sie denn da zum Beispiel mitgehen, um mal so ein Detail zu nennen, oder sehen Sie keinerlei Gemeinsamkeiten?
Also zunächst einmal ist dieser Titel, diese Formulierung natürlich schon mal eine Provokation, wenn man weiß, was Trump in den USA mit einem ähnlichen Titel so alles treibt. Ein Gipfel selber ist ja noch keine Antwort auf große Herausforderungen. Und ich glaube, dass Orbán sich auch sehr unglaubwürdig macht, wenn er einerseits sehr pauschal in Ungarn ständig gegen Migration die Menschen aufstachelt und andererseits jetzt sehr vielen, auch teilweise fragwürdigen Personengruppen Zutritt zu Ungarn und damit auch zum Schengen-Raum ermöglicht. Wir denken an die Erlaubnis zur Einreise für Russen und Belarussen. Auch Ungarn braucht offensichtlich Zuwanderung in Arbeit, zumindest das. Und insofern ist es ein bisschen unehrlich, wenn man pauschal gegen Migration vorgeht.
Jetzt hat Deutschland ja seine Grenzkontrollen verschärft, Österreich auch. Die Niederlande beantragen einen Ausstieg aus EU-Asylregeln, auch wenn das im Detail noch gar nicht so ausformuliert ist, was das bedeuten könnte. Folgt damit aber Ungarn. Ist diese Entwicklung, die wir in Teilen in den letzten Wochen und Monaten in der EU sehen, nicht auch Wasser auf die Mühlen von Viktor Orbán?
Natürlich. Also er freut sich natürlich, wenn es Regierungen gibt, die seinen Kurs unterstützen. Ich glaube aber auch, es findet im Moment etwas statt, wo einige Regierungen versuchen, eine populistische Stimmung zu nutzen, die aber mit den realen Fakten überhaupt nichts zu tun hat. Wenn wir behaupten, dass zu viele Menschen nach Europa kommen, muss man weltweit sehen, dass von den, wenn ich die Zahlen richtig in Erinnerung habe, 117 Millionen vertriebenen Menschen ja nur ein kleiner Bruchteil überhaupt nach Europa kommt. Also da können wir eigentlich nicht so mit überfordert sein. Und die größte Zahl derer, die aktuell nach Europa kommt, sind ja eben nicht geflüchtete Menschen aus dem afrikanischen Kontinent, sondern Menschen aus der Ukraine. Und ich habe noch nirgendwo eine Debatte erlebt, dass wir den Ukrainern die Einreise jetzt verbieten sollen. Das heißt, es braucht eine ehrliche Debatte. Und dazu gehört auch, dass viele der Menschen, die irregulär, also ohne Erlaubnispapiere zu uns kommen, tatsächlich nicht alle Schutzsuchende sind, sondern viele sind auf der Suche nach Arbeit, um für sich und ihre Familien Geld zu verdienen. Und da müssen wir bessere, einfachere Möglichkeiten schaffen für die legale Einreise zum Zwecke der Arbeit, zumal wir ja in vielen Mitgliedsländern genau diese Zuwanderung brauchen.
Sie haben ja gerade schon auch die Ukrainerinnen und Ukrainer angesprochen. Ungarn hat diese Woche bestätigt, dass es eine Änderung der EU-Sanktionen gegen eingefrorene russische Vermögenswerte nicht unterstützen wird. Blockiert weiter 35 Milliarden Euro für die Ukraine. Jetzt sind auch die USA besorgt, ob die EU bei der Finanzierung bleibt. Orbán spekuliert seinerseits auf einen Trump-Wahlsieg. Ist kein Geheimnis. Wie geht das aus? Steht die Unterstützung für die Ukraine, die Verlässlichkeit der EU auf dem Spiel, auch durch ihn?
Ich weiß nicht, was Herrn Orbán treibt, ob er wirklich ein Veto einlegt. Ich glaube, die anderen europäischen Staaten sind schon bestrebt, die Unterstützung für die Ukraine weiterzuführen. Und es ist schon ein bisschen peinlich, wenn Herr Orbán diese Unterstützung mit dem Scheinargument, er wolle sich ja für Frieden einsetzen, immer wieder versucht zu blockieren. Tatsächlich ist Orbán ja zunehmend, auch mit seinem Wirtschaftssystem in Ungarn, abhängig von Russland und China. Und offenbar versucht er, sich da lieb Kind zu machen, um weitere Unterstützung zu erhalten. Das ist aus meiner Sicht ein sehr leicht durchschaubares Manöver, das er da treibt.
Sagt Birgit Sippel, EU-Abgeordnete und innenpolitische Sprecherin der Fraktion der Sozialdemokraten. Zum Auftritt des ungarischen Regierungschefs heute im EU-Parlament kommentiert jetzt auch Paul Vorreiter aus dem ARD-Studio in Brüssel.
NDR Info. Die Meinung.
Der Besuch von Viktor Orbán im Europäischen Parlament ist für den illiberalen Premier eines der schwierigsten Auswärtsspiele. Mit einer Generalabrechnung von Liberalen und Linken hat er selbst gerechnet, aber er konnte nicht ahnen, wie viele seiner Gegner rhetorisch zur Höchstform auflaufen würden. Politische Gewinner gibt es dadurch aber nicht. Orbán lässt jede Kritik pauschal an sich abprallen und führt vor, wie gespalten das Parlament ist. Man kennt Ursula von der Leyen auch von Bildern, wo sie Orbán lächelnd die Hand schüttelt. An diesem Tag macht ihre versteinerte Miene deutlich, wie ernst es die Kommissionspräsidentin mit ihrer Kritik meint. Scheibchenweise zerlegt sie das Programm von Orbáns Ratspräsidentschaft zu Wettbewerbsfähigkeit und Migration, zeigt die grotesken Widersprüche auf. Wie es sein kann, dass der Mann, der Europas wirtschaftliche Autonomie beschwört, ausgerechnet selbst in Energiefragen immer abhängiger wird von autokratischen Regimen wie Russland und China. Orbán selbst fallen kaum souveräne Antworten ein. Er ruft Propaganda, wenn es um Korruption geht, schimpft über linke Lügen, wird trotzig. Wenn man sein Land beleidige, müsse er es verteidigen. Im neuen Parlament weiß Orbán auch viele Unterstützer hinter sich. Sie rufen ihm zu, hart zu bleiben gegenüber Brüssel, beklatschen ihn mit stehenden Ovationen. Er solle vor der selbsternannten Königin Ursula nicht einknicken, hört man. Man könnte diesen Schlagabtausch auch einfach wieder vergessen und sich etwas anderem widmen. Aber die Debatte hinterlässt ein ungutes Gefühl. Was vielleicht jahrzehntelang als selbstverständlich galt, ist in Europa kein Konsens mehr. Orbán elektrisiert das Parlament so sehr, dass es sich selbst entblößt. Was Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, europäische Werte sind, wer Kriege vom Zaun bricht und wer die Opfer sind, auf so grundsätzliche Fragen kann sich das Parlament nicht einigen. Ein eigentlicher Pflichttermin, in dem eine Ratspräsidentschaft meist ohne große Beachtung ihr Programm runterbetet, wird so zu einem Theaterstück, das zeigt, wie zerrissen Europa ist. Apropos Ratspräsidentschaft. Für die hat sich bei der Rede tatsächlich kaum jemand interessiert, wie Orbán zu Recht schimpfte. Vielleicht lag es aber auch daran, weil Ungarn bis Ende des Jahres nicht mehr arg viel ausrichten kann. Der gesetzgeberische Prozess ist nach den Europawahlen noch nicht richtig angelaufen, auch steht die neue Kommission noch nicht. Orbáns Geschick als Verhandler und ehrlicher Makler zwischen den Institutionen wird also noch nicht wirklich gebraucht. Stattdessen ist er das Gesicht einer gespaltenen Europäischen Union, die sich über sich selbst nicht mehr einig ist.
Die Meinung von Paul Vorreiter, Korrespondent in Brüssel, zum Auftritt des ungarischen Regierungschefs heute im EU-Parlament. Ungarn hat noch bis zum 31. Dezember die EU-Ratspräsidentschaft inne. Sie hören unsere Themen des Tages. Wenn Sie bleiben, sterben Sie. Mit diesen Worten warnt die Bürgermeisterin von Tampa, Jane Castor, die Bewohnerinnen und Bewohner bei sich in ihrer Stadt in Florida. Hurricane Milton wird am späten Abend heute an der Westküste der USA erwartet. Es herrscht die höchste Gefahrenstufe. Experten ringen im Fernsehen um die Worte, die diesen schweren Wirbelsturm einordnen. Der US-Präsident Joe Biden warnt vor einem der schlimmsten Hurricanes seit 100 Jahren für Florida. Verschiebt deswegen auch seine Deutschlandreise, die morgen geplant war. Katrin Brandt berichtet aus den USA, wie man sich auf das Drohende vorbereitet.
Am Mittwochmorgen war in Sarasota an der Golfküste von Florida von der drohenden Katastrophe noch nichts zu spüren.
Well, you know, right now it looks very, very calm.
Es sieht sehr, sehr ruhig aus, erzählte Bürgermeisterin Liz Alpert im Radiosender NPR. Wenn es die Berichterstattung nicht gäbe, würden die Menschen aus dem Fenster schauen und hätten keine Ahnung, was auf sie zukommt. So etwas wie Hurricane Milton habe Sarasota noch nie überfallen, glaubt die Bürgermeisterin.
We haven't had anything like this hit Sarasota, Florida, I don't think in ever.
Am Mittwochabend oder in der Nacht zum Donnerstag, Ortszeit, soll der Sturm die Golfküste von Florida erreichen, ungefähr in der Höhe der Region Tampa Bay, wo Millionen Menschen leben. Milton könnte einer der schwersten Stürme sein, die Florida je getroffen haben, mit meterhoher Sturmflut, extremem Wind und Starkregen. Und das kurz nachdem Sturm Helene vor 14 Tagen in Gemeinden wie Sarasota schwere Verwüstungen angerichtet hat. Bei Hausbesitzer Lance Heath türmen sich Möbel und Müllsäcke im Vorgarten. Er wird sich nicht die Mühe machen, sein Haus mit Sandsäcken vor der nächsten Flut zu schützen, erzählt er dem Fernsehsender NBC.
I did all that.
Das habe er alles beim letzten Mal gemacht und es habe nichts genützt, erzählt er. Er bräuchte eine Armee von Leuten, die Sandsäcke anschleppen. Das sei es nicht wert. Dass der herumliegende Müll in den nächsten Stunden abtransportiert werden könnte, damit rechnete er nicht. Doch alles, was auf der Straße liegt, kann zur Gefahr werden. Der schwere Sturm, so wird befürchtet, könnte Kühlschränke und Ähnliches herumwirbeln und in Geschosse verwandeln.
I will tell people right now, if you can look outside your door and see debris on the street.
Er erzähle deshalb allen Leuten, wenn ihr Müll auf der Straße seht, müsst ihr womöglich euer Haus verlassen, sagt Byron Donalds. Der Republikaner vertritt die Stadt Naples im Abgeordnetenhaus. Bitte, bitte evakuiert, flehte er bei Fox News.
So please, please, please evacuate. I couldn't stress it more.
Trotzdem entscheiden sich Menschen, in ihren Häusern zu bleiben.
I don't want to be out stuck on a freeway in the middle of a storm. I mean, I don't know. I don't know where to go.
Sie wolle nicht mitten im Sturm auf einer Autobahn feststecken. Sie wisse nicht wohin, sagt Norma Ray im Sender NBC. Tatsächlich zeigen Fernsehbilder kilometerlange Staus auf den Autobahnen, seit in der Region Tampa Bay Millionen Menschen aufgefordert worden sind, sich in Sicherheit zu bringen. Und Gouverneur Ron DeSantis bestätigte am Morgen, wegen der hohen Nachfrage sei einigen Tankstellen das Benzin ausgegangen. Aber Nachschub sei auf dem Weg. Um sich zu retten, muss man womöglich nicht weit fahren, sagte Verkehrsminister Pete Buttigieg bei CNN. Zwischen einer Gegend, die komplett überflutet werde, und einer sicheren Unterkunft lägen nur wenige Kilometer.
Und das waren unsere Themen des Tages heute an diesem Mittwoch, dem 9. Oktober. Mit dem drohenden Hurrikan in den USA, mit der Herbstprojektion für eine schrumpfende deutsche Wirtschaft und einem harten Schlagabtausch im EU-Parlament heute. Unsere Themen des Tages hören Sie immer um 5:15 und direkt danach auch als Podcast in der ARD-Audiothek.